Guten Morgen, ich grüße euch ganz herzlich an diesem ersten Sonntag nach Weihnachten. Und ich habe so ein bisschen überlegt, welchen Predigttext ich nehme. Der eigentliche Perikopentext, also der Text, der von der evangelischen Kirche für jeden Sonntag vorgeschrieben ist, ist eigentlich die Geschichte, wo Jesus als kleines Baby zusammen mit Josef und Maria nach Ägypten fliehen muss. Fand ich auch interessant, aber ich habe hier den Text, der eigentlich für den zweiten Weihnachtsfeiertag vorgesehen ist. Das ist der Anfang vom Römerbrief und ich fand das ganz spannend im Hinblick auf Weihnachten auch nochmal zu betrachten. Und insofern habe ich diesen Text ausgesucht heute als Predigttext. Der Römerbrief ist von Paulus geschrieben und er richtet sich in erster Linie an die Gläubigen in Rom, die überwiegend aus Gläubigen, die aus den Nationen, also Heidenchristen bestand. Und es gab da zwar vermutlich auch Gläubige aus dem jüdischen Volk, aber eher weniger. Römer 1, die Verse 1 bis 7. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seinen Namen willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus, ein Knecht Christi Jesu oder Diener, man könnte sogar sagen Sklave, Jesus Christus. Also ich finde das immer interessant, dass Paulus sich so bezeichnet, dass er sich selber als Diener betrachtet. Es heißt ja hier in erster Linie, oder er macht ja hier klar, ich predige hier nicht mein eigenes Evangelium, sondern ich komme im Auftrag von jemandem, der euch etwas zu sagen hat. Diener heißt auch, Paulus hat sein Leben Jesus zur Verfügung gestellt, hat sein Leben Jesu zu eigen gemacht. Er ist ja freiwillig Jesu Diener geworden. Das war eine Entscheidung, die er getroffen hat, unter Umständen, die außergewöhnlich sind. Paulus war Pharisäer eigentlich oder auch immer noch. Das heißt, er studierte und lehrte die jüdische Schriften. Er war Experte. Und er sagt mal von sich selber, er eiferte für Gott. Also Paulus liebte Gott und die Tora und die Schriften, die wir Altes Testament nehmen, schon immer. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen früher Paulus und Paulus hier, wie wir ihn kennen, ist, früher diente Paulus der richtigen Lehre, der richtigen Auslegung der Schrift. Und heute dient er Jesus Christus, einer Person. Und das verändert ihn. Paulus erkennt nämlich, dass seine ganze Autorität und seine Kraft in dieser Identität als Gesandter von Jesus liegt. Er handelt nicht mehr aus sich selber heraus, aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft und aus dem Heiligen Geist. Also Diener heißt auch, und das finde ich so beruhigend, er ist nicht mehr dafür verantwortlich, was dabei herauskommt. Er liefert einfach ab, was er beauftragt ist, abzugeben. Dafür hat er Rechenschaft. Was daraus entsteht und wie die Menschen antworten, das ist nicht seine Sache. Und noch was anderes, er ist noch nicht mehr verantwortlich für die Ressourcen. Er ist Diener. Und er bekommt alles, was er braucht von Jesus. Und das hat Jesus ihm versprochen und das hat er uns versprochen. Und indem er den Auftrag tut, gibt er sozusagen die Verantwortung auch an Jesus wieder ab. Und ich finde, das ist eine gute Haltung, die wir haben. Wenn wir uns als Diener und Dienerinnen Jesus verstehen, dass wir einfach tun, wozu wir beauftragt sind. Und den Rest können wir Gott überlassen und können vertrauen, dass er es macht. In Römer 15 sagt er das mal, drückt er das so aus welcher Kraft und Autorität er da spricht. Da sagt er, ich würde es nicht wagen, auf etwas anderes stolz zu sein als auf Christus, der die anderen Völker durch mein Reden und Tun zu Gott geführt hat. Ich habe sie gewonnen durch die Wunder, die als Zeichen Gottes durch mich geschahen und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auf diese Weise habe ich die Botschaft von Christus überall verbreitet, von Jerusalem bis in das Gebiet von Illyrien. Also, er sagt das, was Jesus ihm aufgetragen hat, in der Kraft, die er bekommt durch den Heiligen Geist. Und ja, Paulus sieht natürlich die Wirkung, aber er dankt Gott dafür, weil er weiß, es ist Gottes Kraft, es ist Gottes Wirken, es sind nicht seine rhetorischen Fähigkeiten, die er auch hat. Und sein unheimliches Wissen auch über die Schriften. Diener oder Dienerin von Jesus sein. Je mehr wir uns in diesen Willen von Jesus mit hineinnehmen lassen, mehr wir in diesem Willen leben, je enger wir in dieser Beziehung zu Jesus leben, desto mehr kann Gott durch seinen Geist in uns und durch uns wirken. Und der Text spricht hier nicht umsonst von Gehorsam des Glaubens. Das sind ja so Widersprüche. Gehorsam, Glaube, wie passt das zusammen? Und Paulus sagt hier, Gehorsam des Glaubens. Also zum einen ist damit natürlich gemeint, indem ich glaube, bin ich ja schon gehorsam. Jesus ruft mich, Jesus ruft dich. Du glaubst, du folgst, das ist der erste Gehorsam, den wir Jesus zeigen, in dem wir glauben. Aber es bedeutet auch, wenn ich anfange zu glauben, werde ich dem Wort von Jesus gehorsam. Das bedeutet es auch. Und so war das auch bei Paulus. Er wurde gehorsam gegenüber der Berufung, die Jesus für ihn hatte. Also vielleicht erinnert ihr euch an diese Bekehrung von Paulus. Er fand, dass diese neue Lehre ja total widersprüchlich zu dem ist, was er bisher gelernt hat und wollte die Menschen, die Christen, die Jesus-Nachfolger auslöschen und gefangen nehmen. Und auf dem Weg zu Damaskus erscheint ihm Jesus in einem großen Licht, so dass er auf den Boden fällt und er wird blind und wird von seinen Soldaten und Dienern, die ihn da begleitet haben, in ein Haus geführt. Und er bekommt dann die Berufung von Jesus, in Jesu Namen in die Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Jesus sagt über Paulus, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinem Namen trage vor die Heiden und vor die Könige und vor das Volk Israel. Und Paulus ist dieser Berufung gehorsam. Er lässt sich senden. Was, wenn Paulus sich nicht hätte senden lassen? Hätten wir viele Briefe von ihm gar nicht. Hätten wir die Hälfte des Neuen Testaments nicht. Aber er hat sich gebrauchen lassen, er war gehorsam denen gegenüber. Und indem er diesem Ruf gehorsam war, wuchs sein Glaube und er erlebte Gott. Er hatte Träume und Visionen, er befreite Menschen von dämonischen Mächten, er heilte Menschen, er weckte mal einen Toten auf. Aber diese Zeichen, wir lesen kaum davon. Denn diese Zeichen sollen nicht auf Paulus hinweisen, was er für ein toller Typ ist. Diese Zeichen sind Zeichen, dass das, was Paulus predigt, wirklich wahr ist. dass das, was er über Jesus sagt, er, der unser Retter ist, der unser Heiland ist, der uns beisteht, dass das stimmt. Und um das zu bekräftigen, wirkt der Heilige Geist in ihm auf diese übernatürliche Weise. Und Gehorsam des Glaubens ist noch was. Das heißt nämlich, dran zu bleiben, standhaft zu bleiben, am Glauben festzuhalten, auch dann, wenn es schwierig wird. Auch dann, wenn wir manchmal das Gefühl haben oder manchmal gar nicht wissen, was wir glauben sollen. Auch in den Zweifeln, die ja kommen und die da sind. In diesen Gefühlen, die uns vormachen, dass Jesus vielleicht gar nicht da ist oder ich vielleicht gar nicht geliebt sei. Gehorsam des Glaubens heißt auch dann daran festzuhalten, dass nicht meine Gefühle ausschlaggebend sind für das, wer ich bin und für das, was Jesus in mir tut, sondern das Wort Gottes, das dir sagt, dass auch du geliebt und berufen bist. Gehorsam beinhaltet das Ausharren und Aushalten von Schwierigkeiten und Verfolgung. Und das hat Paulus erlebt. Der war im Gefängnis, der wurde fast zu Tode gesteinigt, der ist in einen Schiffbruch geladen, der ist hat viel Widerstand erlebt, aber er ist dran geblieben, er hat festgehalten und hat sich nicht von den Widerständen entmutigen lassen, sondern hat geglaubt, dass Jesus zum Ziel kommt, in ihm und durch ihn. Diese Bezeichnung Apostel ist ja auch interessant. Es heißt eigentlich Gesandter. Er ist ein Gesandter von Jesus. Und in einer besonderen Art und Weise ist es ein Titel, eine Bezeichnung für die Leiter und die Missionare der frühen Kirchen. Dazu gehörten natürlich die Jünger, aber Paulus zum Beispiel auch, oder auch Apollo, oder Priscilla und ihr Ehemann Aquila, Barnabas oder auch Junia, eine Apostelin, von der wir eigentlich gar nichts wissen, außer dass Paulus sie mal erwähnt. Es sind besondere Leiter und Missionare der frühen Kirche. Aber hier in unserem Text sagt Paulus auch, dass wir alle zu Apostel berufen sind. Denn er sagt da in Vers 5, durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seinen Namens willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört. Wir gehören einerseits natürlich zu denen, die Gott ruft, aber in dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen, gehören wir auch zu denen, die Gott sendet. Also auch wir haben Gnade und Apostelamt empfangen. Wir sind Gesandte in diesem Sinn. Und auch für uns gilt, Glaube und Gehorsam kommen immer im Doppelpack. Jesus ruft dich zum Glauben. Jesus erweckt den Glauben in dir. Und dieser Glaube bringt dich zum Handeln. Der setzt dich in Bewegung. Gottes Geist kommt nicht auf dich herauf oder in dir durch die Taufe, damit du dich gut fühlst, sondern damit du ausgerüstet wirst, seinen Willen zu tun. Was ist Berufung? Das ist ja auch so ein Wort, das so eine Schwere hat. Ich würde es mal so sagen, mal angenommen, wir sind hier in diesem Raum und ich würde jetzt einen von euch berufen, irgendwas zu tun, keine Ahnung, mir ein Glas Wasser zu holen oder sonst irgendwas, dann würde ich einen Namen sagen, Ruth, und würde Ruth berufen, mir dieses Glas Wasser zu geben. So ähnlich stelle ich mir das vor, ist es auch bei Jesus, der sieht diese Menschen und er ruft deinen Namen, jeden einzelnen Namen. Und insofern ist auch jeder berufen. Die Frage ist nur, lässt du dich rufen? Antwortest du darauf? Stehst du auf und sagst, ja Jesus, hier bin ich. Ich will glauben. Ich will das tun, was du sagst. Gott beruft immer wieder Menschen. Und das Ziel ist übrigens nicht eine Exklusivität. Das Ziel ist immer, dass die Welt durch die Person, die er beruft, gesegnet wird. Das war schon bei Abraham so. Er hat Abraham berufen, er hat das Volk Israel berufen, damit die ganze Welt gesegnet wird dadurch. Also es geht nicht um eine Exklusivität, dass einer besser ist als der andere, sondern es geht darum, dass Gott einen Auftrag hat und er ruft Menschen heraus und er ruft jeden Einzelnen von uns heraus. Und man könnte ja so ein bisschen denken, ja, Volk Israel, erstgeborener Sohn oder so, ist das was Besonderes? Ja, Volk Israel ist was Besonderes, es hat diese besondere Berufung. Aber nicht eine Geschichte kenne ich, wo irgendjemand aufgestanden ist und hat gesagt, ich will aber auch Gott. Wo Gott gesagt hat, nee, ich habe aber den anderen berufen. Denk nur mal an Ruth im Alten Testament zum Beispiel. Und da gibt es andere Geschichten noch. Rahab, die gesagt haben, ich weiß, euer Gott ist stärker. Ich stelle mich dazu. Und die sind im Stammbaum von Jesus. Also Gott geht nicht an dir vorbei. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ja so ein bisschen mich geprägt hat. Ich habe mal vor vielen Jahren, keine Ahnung, 15 Jahre oder so ist es her, ein Buch gelesen, das heißt Den Himmel gibt's echt. Und das ist so eine Nahtoderfahrung von so einem kleinen Jungen, der irgendwie gestorben ist. Ich kann mich nicht mehr auf diese Umstände erinnern. Und der war im Himmel und hat Jesus gesehen. Und so Bücher sind ja immer, oh, sind ja was fürs Herz und so. Sie sind aber natürlich, also sie sind, man kann das mal lesen, aber man sollte auch gucken, das ist jetzt nicht das Evangelium, aber ich fand das sehr faszinierend. Aber in diesem Buch ist was passiert. Ich war ganz begeistert und ja, Jesus, und das war so schön beschrieben alles und so. Ich fand das Buch richtig toll und hat mich ermutigt und dann komme ich fast zum letzten Kapitel. Und da beschreibt dieses Kind, dass er in diesem Himmel, den er so irgendwie erlebt, in eine Sportarena kommt. Und alle Frauen und Kinder sitzen auf den Zuschauerrängen. Und innen drin in diesem Sportfeld ist Jesus, sind die ganzen Männer und die kämpfen gegen einen Drachen. Und ich so, nee, Jesus, oder? Ich soll jetzt auf dem Rand sitzen und zuschauen? Ich soll zuschauen, wie andere kämpfen. Ich will rein in die Arena. Warum soll ich nicht da rein? Das war mir echt, ich war wütend auf dieses Buch, dass die Frauen mal wieder ausgeschlossen waren und durften nicht kämpfen. Und ich so, Jesus, ich will aber, ich will da rein, ich will kämpfen, ich will an deiner Seite stehen. Ich will nicht da irgendwie zuschauen. Und das hat mich eine Weile beschäftigt, bis ich irgendwie so diese innere Gewissheit hat, dass Jesus sagt, ja, du wirst neben mir stehen und kämpfen. Wir dürfen auch Berufungen ergreifen und dürfen das, was in unserem Herzen ist, aussprechen und sagen, Jesus, das ist meine Sehnsucht. Sende mich, gebrauche mich, berufe mich. Und Jesus macht das. Wenn immer wir uns ihm hinhalten, ruft er uns. Das Evangelium, das Paulus verkündet, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und er betont hier auch, und da kommt dieser Weihnachtsaspekt raus, dass Jesus nach dem Fleisch geboren ist als Mensch, als Nachfolge von König David. Da ist ja so dieses Weihnachten. Er ist geboren und er ist Mensch. Aber nach dem Geist ist er eingesetzt als Sohn Gottes in der Kraft des Geistes. Also das ist das, was wirklich manchmal unbegreiflich ist. Wir haben da Jesus, der Mensch ist, als Mensch geboren wird. Und dann kommt da dieser göttliche Aspekt vor. Also es steht ja in diesem zweiten Teil nicht geboren nach dem Geist, sondern eingesetzt als Sohn Gottes. Und da kommt es wieder hervor, dieser Gedanke, dass Jesus schon war, bevor wir waren und bevor Paulus war, bevor Abraham war, dass er von Ewigkeit her von Gott kommt, dass er geboren wurde und dann eingesetzt wurde. Und zwar nach der Auferstehung und durch die Auferstehung. Und das finde ich auch interessant, zur Jungfrauengeburt, da sind ja manche, die denken, das kann ich jetzt nicht so glauben. Aber Auferstehung, Auferstehung von den Toten, das ist das, was wirklich zählt. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann fällt unser Glaube dahin. Denn mit der Auferstehung der Toten, mit dem, dass Gott ihn aus dem Grab herausgeholt hat, ihn lebendig gemacht hat und ihn dann in den Himmel aufgenommen hat, mit diesem Akt hat er ihn eingesetzt als Sohn Gottes, als Herrscher der Welt. Und mit diesem Akt der Auferstehung haben wir überhaupt erst die Hoffnung der Auferstehung. Sonst würden wir auch nicht von den Toten auferstehen. Und diese Auferstehung, und deshalb war das auch so wichtig in der damaligen Zeit, diese Zeichen und Wunder, weil Gott einfach will, dass wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und uns das zeigen will und Jesus uns begegnen will, uns berühren will, unser Herz verändern will und dass diese Auferstehung schon jetzt und hier stattfindet, in unserem Herzen, dass wir hier und jetzt schon dieses ewige Leben haben. Bisher war es so, dass die Könige oder Richter oder Propheten, die als Retter für das Volk Israel waren, mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden und deshalb aus der Kraft leben konnten. Und manchmal war es auch so, dass Gott in der Gestalt von Menschen auf dieser Erde wandelte. Abraham zum Beispiel oder Mose hat Gott gesehen. Oft in Form von Feuer. Aber hier in Jesus ist was anders. Hier ist ein Mensch, der auch Gott ist. Das ist die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Das ist das, wo Jesus die Erde in den Himmel bringt, durch sein Opfer am Kreuz und wo er den Himmel auf die Erde bringt. Insofern ist die Vorstellung von dem verheißenen Messias, wie er in den Schriften verkündet wurde, war schwierig zu verstehen. Und Paulus hat es am Anfang nicht verstanden. Und er ist 14 Jahre mehr oder weniger in der Wüste gewesen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, um diese Sätze aufzuschreiben. Und das, was in den Schriften und in den Propheten geschrieben ist, wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Jesus, der Mensch, also er tritt zunächst in einer Krippe auf und seine Berufung geschieht durch die Taufe am Jordan. Da bekommt er den Heiligen Geist und man merkt, er unterscheidet sich schon von Anfang an von allen anderen Menschen. Er lehrt mit einer Vollmacht, die man vorher noch nicht gehört hat. Er heilt sogar Aussätzige, was eigentlich kaum passiert, was ein messianisches Wunder ist. Und er selbst gibt sich auch diese andere Bedeutung. Er redet von sich als Menschensohn. Und er sagt, er existierte schon vor seiner Geburt und er sagt, dass er Gott ist. Und mit der Auferstehung bestätigt Gott diese Botschaft von Jesus. Indem er ihn aus dem Grab hinausholt, stellt sich Gott zu Jesus und setzt ihn als Sohn Gottes und als Herrscher der Welt ein. Der Himmelfahrtstag ist sozusagen der Tag der Inthronisierung von Jesus als König dieser Welt. Und die Basisbibel übersetzt diese Verse so: Jesus war der leiblichen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Gott hat ihm durch die Auferstehung von den Toten die Vollmacht verliehen, als sein Sohn zu herrschen. Das steht ihm aufgrund seiner Herkunft aus dem Geist des Heiligen Gottes zu. Und das hat Konsequenzen für uns. Denn indem wir glauben, haben wir Anteil an dieser Herrschaft von Jesus. Also wir sind jetzt nicht nur gesandt als Boten, die etwas vielleicht voraus ankündigen, sondern wir sind gesandt als Boten, um zu verkünden, wer wirklich der Herrscher ist. Und Gehorsam heißt, dass wir das auch leben in Wort und Tat. Leben aus dieser Kraft. Paulus hat ja auch mal gesagt, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in dir. Und Gehorsam des Glaubens heißt auch, immer mehr in dieser Kraft aktiv sein. Es geht hier an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen. Heilige heißt übersetzt Ausgesonderte. Man könnte auch sagen, es sind besondere Menschen. Und hier steht jetzt, du bist heilig. Du bist was Besonderes. Du bist was Besonderes. Und das sage ich hier jetzt nicht als irgendwie ein Motivationscoach oder sonst irgendwas, wo man solche Sachen auch hören kann. Das sage ich dir aufgrund der Heiligen Schrift. Berufene Heilige seid ihr, bist du. Du bist etwas Besonderes für Gott. Du bist geliebt. Und wenn wir jetzt in dieses neue Jahr gehen, möchte ich euch herausfordern. Ich will nicht, dass ihr neue Vorsätze euch macht. Das könnt ihr natürlich auch. Ist auch immer ganz gut zu überlegen, was man ändern will in seinem Leben. Aber vielleicht habt ihr einfach den Mut zu sagen, okay, Jesus, sende mich. Wo immer das sein mag und was immer dein Auftrag sein mag. Vielleicht sagst du einfach, sende mich. Und dann abwarten, wohin Gott dich sendet, was dein Auftrag sein wird. Und wenn du das erkannt hast, dann vertrau darauf, dass Gott durch seinen Geist dir auch die Kraft gibt, das zu tun. Also unsere Jahreschallenge, sende mich. Vielleicht hast du den Mut, das zu machen. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Man weiß nie so genau, was Gott dann macht. Aber ich weiß, dass er jeden gebrauchen kann, weil jeder heilig ist und jeder was Besonderes ist von euch. Sende mich. Jesus sendet uns in die Welt. Er lässt uns nicht allein. Er stellt sich zu uns.